Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte zu Beginn so einen kleinen Exkurs mit euch machen, einen Exkurs über Rohstoffe. Gerade ist ja ein Rohstoff oder eine Gruppe in aller Munde, und zwar sind es die seltenen Erden. Seltene Erden sind heutzutage wichtiger denn je. Seltene Erden, das sind ja mehrere Rohstoffe, die mit da dazugehören. Die braucht man für E-Autos, für Computerchips, für Handys, für Hochleistungsmagneten. Also sehr, sehr wichtig heutzutage. Aber seltene Erden sind gar nicht so selten, wie es vielleicht der Name vermuten lässt, oder chemisch gesehen gar nicht so selten. Ich habe mich mal ein bisschen darüber informiert. Aber Lagerstätten, also Lagerstätten, bei denen ein großes Vorkommen an seltenen Erden vorhanden ist, das ist selten und das ist einzigartig, weil es ist ein recht großer Aufwand und es ist recht teuer, das Ganze abzubauen. Und deshalb gibt es nur einige wenige Länder, einzigartige Länder, in denen seltene Erden vorkommen. Es gibt aber andere Rohstoffe, die noch seltener sind. Ich habe mal zwei der einzigartigsten Rohstoffe im Internet rausgesucht. Das ist Osmium. Osmium ist das seltenste Edelmetall. Osmium gibt so geschätzt 300 bis 500 Kilo auf der gesamten Erde. Und was wirklich einzigartig ist, ist der Preis von Osmium. Ein Kilo Osmium kostet aktuell 2,1 Millionen Euro. Im Vergleich dazu ein Kilo Gold kostet so 130.000 Euro aktuell. Es gibt aber noch einen Rohstoff, der noch seltener ist, noch einzigartiger. Und der heißt Astat. Und Astat kommt geschätzt nur ca. 40 Gramm auf der gesamten Erde vor. Astat wird hauptsächlich in der Nuklearmedizin verwendet und zur Bestrahlung von Tumoren. Was hat es jetzt mit unserem Bibeltext heute zu tun? Wir befinden uns heute im Galaterbrief. Und im Galaterbrief berichtet Paulus auch von etwas Einzigartigem. Er berichtet von etwas Einzigartigem, das so einmalig ist und so einzigartig ist und es nur an einem einzigen Ort gefunden werden kann. Und es ist nicht so, dass man das irgendwie durch Anstrengung, dass man das irgendwie finden kann, dass wir uns selbst genügend anstrengen müssen und dann finden wir das, sondern es ist ganz anders, auch in der Art und Weise, wie wir zu diesem kommen. Von was spreche ich, beziehungsweise von was spricht Paulus im Galaterbrief? Von der Einzigartigkeit des Evangeliums. Und wir wollen uns heute den Anfang vom Galaterbrief miteinander anschauen. Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit mir aufschlagen oder auch vorne mitlesen. Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von dem Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Wettlauf nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bete noch mit uns. Unser Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du auch noch heute zu uns sprichst durch dein Wort. Du siehst, aus was im Alltag wir herauskommen. Du siehst, was uns beschäftigt, was uns vielleicht ablenkt oder was uns Sorgen und Ängste bereitet. Ich bitte dich, dass wir alles bei dir ablegen können, dass du unsere müden Herzen jetzt anrührst und dass du unsere tauben Ohren öffnest für dein Wort, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Paulus schreibt diesen Brief, den Galaterbrief, an die christlichen Gemeinden in Galatien. Und diese Gemeinden ist eine Region in Galatien, die liegt in Kleinasien. Und da hatten sich auf den Missionsreisen von Paulus einige Gemeinden gegründet. Und diese Gemeinden, diese Christen waren gut unterwegs im Glauben. Paulus schreibt es in Kapitel 5, Vers 7, da schreibt er, er lief gut. Also diese christlichen Gemeinden, die Christen dort waren wirklich gut unterwegs im Glauben. Sie wussten, Jesus Christus ist der einzige Weg zur Rettung und sie haben die Rettung in ihrem Leben erfahren und die Gnade von Gott in ihrem Leben erlebt. Jetzt kamen Menschen, beziehungsweise es waren Geschwister unter ihnen in den Gemeinden, die jetzt plötzlich behauptet haben, sie brauchen noch etwas zusätzlich zum Evangelium, noch zusätzlich zu Jesus etwas, um gerettet zu werden. In dem Fall hier haben sie behauptet, die Christen müssen sich beschneiden lassen, müssen wieder das mosaische Gesetz, die Zeremonialgesetze einhalten, damit sie gerettet werden. Und das führte natürlich zu Verwirrung und zu Streitigkeiten und zu Spannungen und zu Spaltungen innerhalb der Gemeinde. Und Paulus und die Christen waren eben jetzt in der Gefahr, sich vom Glauben abzuwenden. Und Paulus wundert sich darüber und er sagt, ihr kennt doch das einzigartige Evangelium. Ihr habt es doch in eurem Leben erfahren und geschmeckt. Wie kann es jetzt sein, dass ihr euch davon abwendet? Und der Grund dafür, und das zeigt er im Galaterbrief auf, liegt darin, in eurem mangelhaften Verständnis für die Einzigartigkeit von dem Evangelium. Und genau darum schreibt Paulus diesen Brief, um ihm nochmal diese Einzigartigkeit des Evangeliums vor Augen zu führen. Und genau das wollen wir heute Morgen auch tun, in den ersten 5 Versen die Einzigartigkeit des Evangeliums miteinander zu betrachten. Im ersten Schritt schauen wir uns an, wer hat den Brief geschrieben und an wen wurde der Brief geschrieben? Und im zweiten Schritt, ja, was macht dieses Evangelium eigentlich so einzigartig? Was ist der Inhalt? Und dann wollen wir uns noch anschauen, was bedeutet diese Einzigartigkeit jetzt für unser Leben ganz praktisch? Wenn wir einen Brief im Briefkasten haben, meistens gehe ich an unseren Briefkasten, mache den auf und dann gucke ich, was sind da für Briefe drin und dann kategorisiere ich in 2 verschiedene Kategorien, wichtig und unwichtig. Wenn da jetzt irgendwie so ein bedruckter Brief, farbig mit Optiwohnwelt oder ADAC oder sowas draufsteht, dann weiß ich, ach, die wollen mir wieder irgendeine Versicherung andrehen, die ich nicht brauche. Manchmal gucke ich rein, meistens zerreiße ich den und schmeiße den gleich in die Papiertonne hinterm Haus. Aber wenn da jetzt draufsteht, und es kam kürzlich vor, Stadt Stuttgart, dann weiß ich, oh, der Brief ist vielleicht doch wichtig, oder Finanzamt Waiblingen, dann ist das ein Brief, den wir vielleicht nicht zerreißen sollten und wegschmeißen. Also durch den Verfasser, durch den, der den Brief abgeschickt hat, geschrieben hat, wird deutlich, der Brief ist wichtig. Und interessanterweise macht Paulus hier etwas Ähnliches im Galaterbrief. In dem ersten Vers stellt er sich vor. Er schreibt, Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Paulus stellt sich hier als Apostel, als Gesandter vor. Aber er sagt, ich bin Gesandter, nicht von Menschen und auch nicht durch Menschen. Worin liegt der Unterschied und warum betont er das so genau? Wenn im Alten Testament ein König eingesetzt wurde, zum Beispiel König David, dann wurde der von Gott berufen, aber wurde durch Samuel zum König eingesetzt. Die Ältesten hier in der Gemeinde wurden auch von Gott berufen, aber durch die Gemeinde eingesetzt. Aber Paulus macht hier deutlich, ich wurde weder von Menschen noch durch einen Menschen eingesetzt oder zum Gesandten geworden, zum Apostel, sondern von und durch Jesus Christus selbst. Und außerdem macht er deutlich in Versen 11 und 12, dass er diese Botschaft nicht durch Forschen und Studieren bekommen hat, sondern eben durch Jesus Christus selbst, durch eine Offenbarung. Wir erinnern uns, Saulus, der unterwegs war und diese Begegnung hatte mit Jesus 1:1, eine Offenbarung hatte, und das war sein Bekehrungserlebnis, und darauf spricht er hier an. Jesus selbst hat ihn zum Gesandten gemacht. Also, er macht uns deutlich, schon direkt im ersten Vers, dieser Brief und diese Botschaft ist wichtig, weil wie er zu dieser Botschaft gekommen ist und wer er ist, diese Botschaft hat er von Gott selbst. Er wurde von Gott selbst beauftragt, diese Botschaft weiterzugeben. An wen richtet sich jetzt der Brief? wenn wir nochmal auf den Brief im Briefkasten zurückkommen, wenn wir sehen, okay, der Brief ist wichtig, da steht Stadt Stuttgart drauf, dann schauen wir, an wen ist der Brief gerichtet? In dem Fall war er an mich gerichtet und ich wusste, okay, der wichtige Brief ist jetzt an mich gerichtet. Und darum, an wen richtet sich jetzt dieser wichtige Brief, der Galaterbrief? Wer ist damit gemeint? Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Brief ist geschrieben an Gemeinden, an Christen in Galatien. An Christen, die gut unterwegs sind im Glauben, aber die jetzt in der Gefahr stehen, sich vom Glauben abzuwenden. Und das wird auch deutlich im Vers 6, da schreibt Paulus: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium. Also, er fällt hier eigentlich direkt mit der Tür ins Haus. In anderen Briefen, wie im Epheserbrief, da im Epheser Kapitel 1, Vers 15, da dankt er Gott für die Gemeinde und sagt, dass er allezeit für die Gemeinde dankt und betet, dass sie so gut unterwegs sind. Aber hier, wie quasi poltert er direkt los und sagt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst vom Evangelium. Es ist wie, wenn Eltern mit ansehen müssen, wie ihre geliebte Kinder auf Abwege geraten. Und sie sich fragen, wie kann das denn sein? Unser Kind hat doch unsere Liebe erfahren und hat so eine gute Erziehung genossen. Wie kann es jetzt sein, dass unser Kind auf Abwege gerät? Und es schwingt vielleicht auch ein bisschen Ärger mit über das Kind, dass es die gute Erziehung in den Wind schlägt und vielleicht auch Ärger über diejenigen, die das Kind auf Abwege gebracht haben. Und genauso ist es bei Paulus. Er hat so eine große Liebe zu den Christen, zu der Gemeinde hier in Galatien und wundert sich, wie schnell sie sich jetzt von dieser einzigartigen Botschaft vom Evangelium abwenden lassen. Sie haben doch Gottes Liebe in ihrem Leben erfahren. Sie wissen doch, dass ihnen die Gnade von Gott gilt und sie haben seine Gnade und seine Liebe in ihrem Leben geschmeckt. Und er ärgert sich sicherlich auch über die Christen, die jetzt das alles in den Wind schlagen. Und er ärgert sich sicherlich auch über diejenigen, die ihnen jetzt diese falschen Lehren, diese Irrlehren verbreiten. Also, wir wissen jetzt, der Brief ist wichtig, weil es eben der Verfasser deutlich macht, Gott selbst ist der Verfasser, der eine Botschaft hat und für wen? Für dich, der du heute hier sitzt. Was ist jetzt der Inhalt von dieser einzigartigen Botschaft? Jetzt nochmal der Brief von Stadt Stuttgart. Ich wusste, er ist an mich gerichtet, aber ich musste natürlich den Inhalt anschauen, um zu sehen, was ist passiert. Wie viel zu schnell bin ich gefahren oder bin wirklich ich zu schnell gefahren? Und da muss man natürlich das Foto anschauen. Also der Inhalt ist dabei extrem wichtig und so jetzt hier auch bei uns. Der Inhalt von diesem Brief und auch der Inhalt von diesen ersten 5 Versen ist die Einzigartigkeit des Evangeliums. Und Paulus zeigt das Evangelium hier auf und das ist wirklich spannend, wie er das hier macht und das in die Verse mit einbaut. Er spricht davon, wer wir Menschen sind, was unsere Lage ist. In Vers 4, im zweiten Teil, da lesen wir, damit er, also Jesus, uns Menschen, herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Wettlauf. Kann man auch übersetzen mit herausreißen aus dem Bösen in dieser Welt. Und das zeigt eigentlich ganz gut und verdeutlicht ganz gut unsere Lage von uns Menschen. Wenn jemand herausgerettet werden muss, herausgerissen werden muss, dann ist das eine ziemlich aussichtslose Lage. Und so geht es uns Menschen eben. Wir sind gefangen durch das Böse hier in dieser Welt. Und mit dem Bösen sind alle bösen Einflüsse und Tendenzen gemeint, die es in der Welt gibt, mit der der Teufel versucht, uns in seiner Macht zu halten. Und Paulus schreibt weiter hinten in Kapitel 5, Vers 16, schreibt er, dass sich die menschliche Natur mit ihrem Verlangen gegen Gott richtet. Und dass wir von Natur aus Gott nicht wollen. Und von Natur aus wollen wir selbstbestimmt leben und wollen das tun, worauf wir Lust haben. Wir brauchen keinen Gott und wir wollen keinen Gott von Natur aus. Und er schreibt dann auch in Vers 19, dass klar ersichtlich ist, was passiert, wenn wir Menschen uns selbst überlassen werden. Und die Auswirkungen sind, und er nennt beispielhaft einige Dinge, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Neid, Trunkenheit, Wutausbrüche, Fressgier und noch vieles andere. Das sind wir Menschen, wenn wir uns selbst überlassen werden. Diese Dinge nehmen uns gefangen, aber das Schlimme ist, es fühlt sich gar nicht an wie ein Gefängnis. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an, zu tun, worauf ich Lust habe. Aber dass wir dadurch gegen Gott kämpfen und gegen sein absolut heiliges und gutes und perfektes Wesen kämpfen, ist uns nicht bewusst. Und dass wir uns zu Feinden von Gott machen und diesen Kampf eines Tages verlieren werden. Es ist der Betrug des Bösen hier in dieser Welt, könnte man sagen. In Römer 3, Vers 11, da heißt es, da ist keiner, der nach Gott fragt. Und weiter in Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und darum spricht Paulus, dass uns Jesus herausreißen muss aus diesem Bösen hier in dieser Welt. Und da gibt es nichts, was wir tun können oder selber sind, um uns da herauszuretten. Andere Religionen sagen vielleicht, streng dich gut genug an, tu das und dann kannst du dich retten. Die Welt sagt vielleicht, ja, genieß doch einfach dein Leben. Für was brauchst du eine Rettung in deinem Leben? Aber nur das Evangelium, nur die Einzigartigkeit des Evangeliums sagt, Jesus Christus muss sich da herausreißen, ganz unverdient, aus dieser Rebellion gegen Gott. Also man kann sagen, du und wir, alle Menschen, sind so ein hoffnungsloser Fall, dass wir Erlösung brauchen, die überhaupt nicht von uns selber abhängt. Jesus ist unser Retter. Er ist nicht irgendein Lehrer, dem wir folgen, der eine gute Lehre hat und wir versuchen, die umzusetzen. Jesus ist unser Retter. Und das macht Paulus hier deutlich. Und er schreibt auch, wie uns Jesus gerettet hat. In Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Also Jesus kam in diese Welt, war selbst sündlos und hat unsere Sünde, unsere Schuld auf sich genommen und ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Hat den Zorn Gottes, der uns zugestanden hätte, wegen unserer Sünde auf sich genommen, stellvertretend für seine Kinder. Und der Vater, in Vers 1 lesen wir, Gott, der Vater, hat Jesus auferweckt von den Toten. Und so hat er dieses Werk von Jesus wirksam gemacht für seine Kinder. Und warum hat er das getan? Am Ende von unserem Vers 4 lesen wir das. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Weil es seinem Willen von Anfang an entsprochen hat. Von Anfang an war es Gottes Werk, uns und seine Kinder zu retten. Und darum, und so endet unser Abschnitt, darum gebührt auch nur allein Gott die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil es von Anfang bis zum Ende Gottes Werk und Gottes unverdiente Gnade ist, mit der er seine Kinder herausreißt und rettet aus dieser Welt. Also, Paulus zeigt uns hier auf in den ersten Versen, das, was ich euch schreibe, ist wichtig. Weil ich habe es von Gott selbst bekommen, diese Offenbarung. Gott selbst hat es mir gesagt und wir wissen, und es wird deutlich, du bist gemeint. Du bist gemeint als Christ, der du vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs bist, aber auch du bist gemeint, der Jesus noch nicht kennt, weil das Evangelium richtet sich auch an Nichtchristen. Und was macht es? Evangelium so einzigartig, man könnte es eigentlich in einem Wort zusammenfassen und das ist Gnade, unverdiente Gnade. Vielleicht sagst du dir jetzt, und somit kommen wir auch zur ersten Anwendung, vielleicht sagst du dir auch jetzt, ja, das weiß ich doch schon alles. Ich kenne das Evangelium, ich weiß, wovon mich Gott gerettet hat. Ich weiß, dass es allein Gottes Gnade ist, dass ich gerettet wurde. Und du verordnest das Evangelium am Anfang von deinem Leben. Aber das Evangelium zeigt uns nicht nur den Anfang unseres Lebens, die Umkehr zu Gott, sondern es zeigt auch das Leben mit Gott. Und das Evangelium ist nämlich nicht das ABC des Christseins, sondern es ist das A und O des Christseins. Und der Inhalt des Evangeliums, natürlich richtet er sich an Menschen, die Gott noch nicht kennen, um ihnen den Weg zu Gott zu zeigen. Aber an wen schreibt Paulus diesen Brief? Was habe ich vorhin gesagt? An Christen. An Christen, die jetzt dabei sind, sich vom Glauben abzuwenden. Die das Evangelium kennen und erkannt haben in ihrem Leben und die gut unterwegs waren im Glauben. Und darum ist dieser Brief auch für dich. Für dich, der du Gottes Gnade in deinem Leben schon erfahren hast und der du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Und vielleicht geht es dir manchmal wie folgt, dass du sagst, so oft wurde mir in meinem Leben schon vergeben. So oft bin ich schon zu Gott unter Tränen ins Gebet gekommen. So oft habe ich ihm schon mein Herz ausgeschüttet. So oft schon um Vergebung gefleht und so oft meine erneute Sünde vor Gott bekannt und so oft immer und immer wieder am gleichen Punkt gescheitert. Und Gott hat mich immer und immer wieder aufgerichtet durch sein Wort oder durch liebe Geschwister, die mir zur Seite standen. So oft schon. Und vielleicht schleicht sich manchmal bei dir die Frage ein, ja, gibt es ein zu oft? Was ist, wenn das Maß mal voll ist von meinen Sünden? Was ist, wenn ich mein Leben einfach nicht auf die Reihe bekomme? Was ist, wenn Gott mich einfach nur toleriert und ich ersatt hat, dass ich immer und immer wieder scheitere in meinem Leben? Und du schaust in dein Leben und stellst fest, was für ein schlechter Mensch bin ich doch. Wie kann Gott an meinem Lebensstil Freude haben? Und dir wurde vielleicht gesagt, du musst dich für Jesus entscheiden. Und wenn du dich einmal entschieden hast, dann leb auch so. Dann zeig doch mit deinem Leben, dass du Gott nachfolgst und zeig, dass dir vergeben wurde. Streng dich an. Ist das das Evangelium? Nein, das ist nicht die Einzigartigkeit des Evangeliums, von der Paulus hier spricht. Die Gnade macht das Evangelium einzigartig, nicht unsere Leistung oder was wir tun oder was wir können. Und wenn du dich so fühlst und dir es vielleicht manchmal so geht oder nur ein bisschen so geht, dann hör doch, was Gott auch heute Morgen zu dir sagt. In Vers 3 sagt er auch zu dir, Gnade, Gnade sei mit dir und Friede. Gnade um Gnade um Gnade, unverdiente Gnade. Gott kommt inmitten deiner Sünde zu dir. Gott kommt inmitten deiner Verzweiflung zu dir, inmitten von deinem Fall. Die Gnade, mit der dich Gott herausgerissen hat, die gilt auch noch jetzt. Gnade um Gnade um Gnade. Und Paulus beginnt seinen Brief hier in Vers 3 mit dem Wort Gnade sei mit euch. Und er endet seinen Brief im Kapitel 6, Vers 18, den letzten Vers, mit dem Wort Gnade. Er macht deutlich, es geht um Gnade. Die Einzigartigkeit des Evangeliums ist die unverdiente Gnade, die jetzt auch noch dir heute gilt. Und Gnade bedeutet unverdient. Aus Gnade, wenn du ein Kind Gottes bist, hat dich Gott herausgerissen aus dem Bösen hier in dieser Welt. Und aus Gnade schenkt er dir auch Glauben und trägt dich durch bis zum Schluss. Lass mich dich fragen heute Morgen, wie gehst du mit deinem Versagen im Leben um? Wie gehst du mit deiner Sünde um? Versteckst du dich vor Gott? Sagst du, jetzt muss erst mal ein paar Tage Gras über die Sache wachsen, bevor ich wieder zu Gott kommen kann? Gilt seine Gnade immer noch für mich? Gilt immer noch, was Jesus für mich am Kreuz getan hat? Ja, natürlich. Für immer und ewig gilt es. Und darum können wir, so wie es im Vers vorhin gehört haben, im Hebräerbrief, darum können wir mit aller Freiheit vor Gottes Thron treten, jederzeit, zu jedem Moment. Wir müssen nicht erst warten, bis ein paar Tage Gras über die Sache wächst. Und ich bete dafür, dass du und dass wir Gottes Gnade in unserem Leben neu erfahren und es nicht am Anfang von unserem Christsein verordnen. Und noch eine zweite praktische Anwendung. Paulus zeigt uns hier die Einzigartigkeit des Evangeliums auf. Und wenn was einzigartig ist, dann gibt es nichts Vergleichbares. Und dann ist es einmalig. Es gibt keinen Ersatz dafür. Und es ist nicht einfach eine weitere Sache in deinem Leben, die hinzukommt zu all den anderen Sachen, die dir Erfüllung versprechen. Es ist keine weitere spirituelle Lebensweise, die sich anbietet und die man mal ausprobieren könnte. Heutzutage verspricht uns ja vieles Erlösung. Erlösung im religiösen Sinne, dass gesagt wird, streng dich an, tu das und das und geh dahin und sprech das Gebet und dann hast du Erlösung, dann geht's dir gut. Aber auch ganz weltlich, wo es heißt, sieh zu, dass du noch diese eine Sache kriegst, dann wirst du den Himmel auf Erden haben. Sieh zu, dass du noch das und das kaufst, dann wird es dir gut gehen. Sieh zu, dass du dich gesund ernährst, dann wirst du den Himmel auf Erden haben. Oder iss noch das eine Stück Pizza oder die eine Tafel Schokolade und dann geht es dir besser. Schau noch dieses eine Bild oder das eine Video an und dann wirst du zur Ruhe kommen und Frieden finden. Das ist eine Lüge. Das ist der Betrug des Bösen hier in dieser Welt, von dem Paulus hier spricht, aus dem uns Jesus als seine Kinder herausgerissen hat. Vielleicht schenkt dir sowas kurzzeitig Erfüllung, aber nicht auf lange Sicht. Und es wird dazu führen, dass du immer mehr und immer mehr von diesem Bösen möchtest, das dir Erfüllung verspricht. Aber das Evangelium reiht sich nicht in all diese anderen Dinge ein. Es ist mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen. Nichts auf dieser Welt kann uns ein Ersatz für das Evangelium, für die Einzigartigkeit des Evangeliums geben. Und alles, was uns zusätzlich zu Jesus Erlösung verspricht, das führt dazu, dass wir uns so verhalten, als wären wir noch in diesem Bösen in dieser Welt gefangen. Dabei hat uns Jesus doch herausgerissen als seine Kinder. Lass mich dich fragen, zum Ende noch zwei Fragen. Wovon träumt dein Herz? Was ist dein inneres Verlangen, das dir scheinbar Erlösung verspricht? In Jesus schenkt uns Gott eine Erlösung, die uns viel mehr gibt als sämtliche falsche Erlösungen in unserem Leben, die uns Erfüllung versprechen wollen. Mehr als sämtliche falsche Erlösung, von denen unser Herz träumt. Ja, und ich hoffe und bete für dich und für uns, dass uns die Einzigartigkeit des Evangeliums, dass uns das bewusst ist. Und dass uns das bewusst ist, dass diese Einzigartigkeit, die Gnade von Gott, dass die auch noch heute für uns gilt, für unseren Alltag und nicht nur für Nichtchristen gilt oder nicht nur am Anfang von unserem Christsein gilt, sondern sie gilt auch noch heute für dich und für uns, die wir Kinder Gottes sind. Gnade um Gnade um Gnade. Ich bete mit uns. Unser Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es heute noch so aktuell zu uns spricht und dass du uns hier aufzeigst, was wir für einen Schatz haben durch das Evangelium. Und so oft da denken wir nicht dran und so oft da sind wir überhäuft mit Problemen und Sorgen in unserem Alltag und vergessen dabei, was es eigentlich für ein Schatz ist, den wir in dir haben. Die Einzigartigkeit des Evangeliums, die Gnade, mit der du uns herausgerettet hast. Ich danke dir, dass die auch noch für uns heute gilt und dass du derjenige bist, der uns bis zum Ende durchtragen wird. Und dass diese Gnade und das, was wir in dir haben, kostbarer ist als alles andere, was wir je in unserem Leben haben könnten oder sehen könnten oder erleben könnten. Vielen Dank dafür. Amen.